Breitband Topic.
Es war einmal. Das ist eine typische Einleitung für ein Märchen. Besonders populär natürlich in den Erzählungen der Gebrüder Grimm. Ebenso typisch die lineare Handlung, der Fokus auf einen oder mehrere Protagonisten und auch ein gewisser Spannungsbogen. An dieser Erzählweise hat sich in den letzten 200 Jahren kaum etwas geändert. Selbst wenn die Geschichte, die wir uns des Abends in der Kneipe erzählen, nicht mit »Es war einmal« anfängt, sondern vielleicht mit »Weißt du, was mir heute passiert ist?« Die Tradition des Geschichtenerzählens, die setzt sich fort und fort. Und wie sieht das im Internet aus? In Zürich beschäftigen sich Wissenschaftler und Künstler mit der Frage, wie Geschichten im Netz erzählt werden. Und gleich sprechen wir darüber mit Kurt Reinhardt, nämlich genau über dieses Phänomen des Digital Storytelling. Davor aber Christian Grasse. Er hat sich einige Thesen des Forschungsprogramms der Zürcher Hochschule der Künste genauer angeschaut.
As a storyteller, you're going to have to deliver the goods. Yes.
Geschichten im Netzzeitalter. Nutzergenerierte Inhalte, partizipative Videoproduktion, Community-Bildung durch digitales Storytelling. Das sind Themen, die das Institut für Theorie der Zürcher Hochschule der Künste untersucht. Wie verändert das Internet die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen? Die zentrale Frage des Forschungsprogramms Digital Storytelling und Online-Video. Der größte Unterschied zu bisherigen Medien? Das Internet ermöglicht multimediale und vor allem transmediale Erzählungen. Es gehe darum, Informationen und Inhalte in verschiedenen Kanälen anzubieten, die der Zuschauer konsumiert, erklärt der amerikanische Medienwissenschaftler Henry Jenkins. Das Netz ermögliche dem Publikum, sich aktiv an einer Geschichte zu beteiligen, durch Foren und soziale Netzwerke zum Beispiel. So bekomme jeder eine etwas andere Sicht auf die erzählte Geschichte. Als Beispiel für transmediale Erzählungen verweist Jenkins auf die US-amerikanische Science-Fiction-Serie Heroes. Neben der TV-Serie, in der es um Menschen mit mysteriösen Superkräften geht, gibt es ein Print- und Webcomic, das Fragen beantwortet, die in der Fernsehserie offen bleiben.
Uns zu fürchten ist ganz normal. Wir besitzen mehr Fähigkeiten als Sie. Wir sind bedeutender. Etwas Besonderes.
Außerdem gibt es in der Serie versteckte Hinweise, die zu speziell eingerichteten Seiten im Netz führen. Die Geschichte vereint also nicht nur verschiedene Medien, sondern verabschiedet sich auch von der traditionellen linearen Erzählform. Handlungsstränge und Spannungsbögen werden auf verschiedene Medien verteilt. Der Zuschauer soll sie eigenständig zusammenfügen. Ebenfalls Untersuchungsgegenstand der Zürcher Hochschule der Künste, User-Generated Content. Ein Beispiel. Der Filmemacher Brett Gaylor lädt auf seiner Plattform opensourcecinema.org Zuschauer ein, sich an der Entstehung einer Geschichte zu beteiligen.
So in the same way that an open source piece of software, any user can go and see how that piece of software is put together. We do the same thing for the scenes.
Filme wie Open Source Software behandeln, das ist das Ziel von Open Source Cinema. Eine ungeschnittene Rohfassung landet im Netz und das Publikum arbeitet mit. So entstehen viele verschiedene Versionen einer Geschichte. Das bisher größte Projekt des Filmemachers heißt RIP, A Remix Manifesto, ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2009 über Copyright und Remix-Kultur im Netz.
Today we're going to create a mashup.
Auch heute arbeiten Produzenten, Zuschauer und Fans noch mit dem Rohmaterial und fügen neue Inhalte hinzu. Während eine Geschichte traditionell zur Veröffentlichung endet, wird nach diesem Prinzip die Story ständig weiterentwickelt. Das Netz scheint noch mehr Spielwiese als etabliertes Werkzeug einer neuen Form des Geschichtenerzählens zu sein. Noch wissen wir einfach zu wenig über die soziale Teilhabe im Netz. Das meint auch der Autor und Internet-Experte Clay Shirky, der deshalb aufruft, mehr zu forschen.
We've got some hand-waving answers, but we don't have really good ones yet. And that, I think, is something, it's something we need if we're going to make the best of this medium.
Christian Grasse über das Geschichtenerzählen im Web 2.0 und die Forschungsthesen der Zürcher Hochschule der Künste hierzu. Und im Gespräch mit Kurt Reinhardt, dem Leiter des Schweizer Projektes, geht es jetzt um die von Usern generierten Videos, die ganz ohne Profihilfe entstehen. Und ich habe Kurt Reinhardt zunächst gefragt, wie viel hat digitales Storytelling in den Videos sozialer Netzwerke wie YouTube oder Facebook eigentlich noch mit klassischen Erzählweisen zu tun, wie wir sie zum Beispiel aus Kino oder aus dem Fernsehen kennen?
Also ich würde sagen, mit traditionellen Formen hat es sehr viel zu tun. hat es sogar eine neue Aktualität, weil das die Sprache in sozialen Netzwerken eher wieder wie gesprochene Sprache ist. Hör mal, ich habe dir was zu erzählen, ich habe eine Geschichte oder ich habe einen Witz. Also wie so das direkte Erzählen am Stammtisch, das hat wieder mehr von dieser Qualität. Also in dem Sinn sehr traditionell, aber eher eigentlich zurück natürlich zum Lagerfeuer und nicht zum Kino.
Das heißt also, es gibt sozusagen so eine Art Oral Tradition 2.0.
Ja, im gewissen Sinne, ja, eine Verbindung wieder, genau.
Welche Inhalte werden denn verfilmt? Kann man das so ein bisschen zumindest grob eingrenzen?
Also jetzt im user-generierten Bereich, von dem reden wir ja,
genau,
sind es schon vor allem dokumentarische, autobiografische Darstellungen, vor allem Selbstdarstellungen. Das macht einen großen Teil aus. Das kann aber auch die Katze, also die eigene Katze oder der Hund oder das Kind sein. Ob diese Werke dann auch wirklich als eigenständiges, autonomes Storytelling angeschaut werden sollen, das ist auch eine Frage, die wir uns hier stellen. Oder ist es eher so ein Teil einer, kann man sagen, großen sozialgeschichtlichen, popkulturellen Narration ist, das Ganze dann so. Also das ist auch eine Frage hier.
Vielleicht sollten wir dann nochmal kurz klären, was denn das Storytelling eigentlich meint. Also welche Rahmenbedingungen müssen denn dafür geschaffen sein, dass man sagen kann, es fällt unter diesen Begriff, was da im Internet passiert?
Ist in dem Sinne eine gute Frage und auch nicht eine Frage, die jetzt schlüssig zu beantworten ist. Ich würde sagen, Storytelling ist es, sobald ich oder die Person, die jetzt die Story erzählt, einen Aussagewunsch, eine Botschaft hat und nicht nur etwas rapportiert oder aufzählt.
Okay, aber das heißt dann für zum Beispiel Videopodcasts, die so tagebuchartige Geschichten erzählen, gilt es dann tatsächlich nicht, dieser Begriff Storytelling?
Kommt schon darauf an. Also wenn ich daraus eine kleine Geschichte mache, dann eben schon. Und wenn ich einfach aufzähle, wie mein Tag war, bin am Morgen aufgestanden, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Also, oder so diese Statusmeldungen auf Facebook oder so, das würde ich jetzt nicht als Storytelling zählen.
Gibt es denn so etwas, was Sie als user-generierte Erzählweise bezeichnen würden?
Ich komme da immer wieder auf Jean-Luc Godard, der so schön das jeweils auf den Punkt gebracht hat oder bringt. Und der sagt, es gibt einen Anfang, eine Mitte und ein Ende in jeder Geschichte. Aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Und das ist jetzt bei diesen user-generierten Geschichten, ist es eben eher in dieser Reihenfolge. Also die sind eher simpel und einfach in der Dramaturgie. Eben dokumentarische Ereignisse, wie zum Beispiel eben ein Video, das hier jetzt in den letzten Wochen auch sehr erfolgreich war. Ein kleiner Bär, der auf den Baum gestiegen ist im Bärengraben in Bern und nicht mehr runterkommt und die Mutter probiert, ihn da runterzuschütteln und hochzusteigen. Und das ist einfach lustig und das ist eine Einstellung. Oder dann eben auch Dokumentation als Beispiel, so die Grüne Revolution im Iran, ganz was anderes, weniger Lustiges. Ich meine, das wäre ohne diese Bilder von dieser jungen erschossenen Frau, hätte das nie diese mediale Beachtung gehabt, dieses Ereignis. Und dann ein Lieblingsbeispiel von mir ist das Video Charlie Bit My Finger auf YouTube. Das ist eins der meistgesehenen Videos, war lange Zeit oder ist wahrscheinlich immer noch von den user-generierten Inhalten das meistgesehene mit über 220 Millionen Views. Und das ist ein kleiner Junge, ein Dreijähriger ungefähr, der seinen kleinen Bruder irgendwie 6 Monate auf dem Schoß hat und sich mit dem unterhält und spielt und ihm den Finger in den Mund hält. Und der kleine Säugling, natürlich noch ohne Zähne, tut so, wie wenn er zubeißen würde. Und der Größere schreit Aua. Und das Ganze hat viel Charme und ist aber im Prinzip völlig banal. Etwa 50 Sekunden, eine Einstellung, eine Minute, um das aufzunehmen, 2 Minuten, um das hochzuladen und 220 Millionen, die das anschauen. Also das ist, ist ziemlich verrückt.
Diese Geschichten sind ja immer sehr kurz. Wie hoch ist denn eigentlich die Aufmerksamkeitsspanne bei solchen Videos?
Da gibt es also jetzt gerade auch immer noch user-generierter Inhalt, weil sonst verändert sich, weil natürlich die Bandbreiten und die ganze Qualität immer besser wird, werden auch lange Filme geschaut. Aber bei den user-generierten Inhalten ist es, glaube ich, schon noch so, wo ich es von den letzten Untersuchungen weiß, dass die ersten 10 Sekunden sind ganz entscheidend, dass man überhaupt dranbleibt. Und dann ist es so, dass ein verschwindend kleiner Teil Videos geschaut wird, die länger als 90 Sekunden sind.
Wenn man nochmal auf den Vergleich in der analogen Welt guckt, also in klassischen Serien wird eine Spannung aufgebaut, die den Zuschauer in die nächste Folge ziehen soll. Es werden Bindungen zu den Protagonisten aufgebaut. Inwieweit sind denn solche Mechanismen auch im Netz aufgehoben oder zu finden? Auch vielleicht in diesen kurzen Videos?
Ich denke, die sind nicht aufgehoben. Im Prinzip sind das die gleichen. Also wir sehen zum Beispiel gerne Menschen, also Identifikation, das, was Sie gesagt haben, Gesichter nah. Auf den meisten Videos sind Gesichter nah zu sehen. Das hat sicher mit dem zu tun, weil das zieht uns an. Das wollen wir sehen. Auch ein Stück weit Voyeurismus natürlich. Dann sind die Kriterien vielleicht ein bisschen verschoben gegenüber jetzt dem Kino oder dem Fernsehen. In dem Sinn, dass wir am Computer sitzen, dass wir nicht lean backward von der Haltung, also dass wir nicht zurückgelehnt mit einem Bierchen da sitzen und auch mal 10, 20 Sekunden ertragen, wo nicht viel läuft, sondern es muss was passieren. Also diese lean forward Haltung ist viel aktiver und verlangt natürlich auch viel mehr, dass was passiert, dass es schneller geht, eine höhere Kadenz und auch Interaktivität. Also ich habe immer die Möglichkeit, im Netz, wenn es etwas ist, das gut gemacht ist, dass ich parallel nebendran wieder einen Link habe, dass ich tiefer gehen kann, dass ich auf eine andere Ebene gehen kann, dass ich auf eine parallele Ebene kann, dass ich Zusatzinformationen holen kann. Also das muss im Prinzip angeboten werden.
Wenn man sich solche Videos anschaut, inwiefern sind die denn schon auch eine eigene, also mindestens Ausdrucks-, wenn nicht sogar auch Kunstform, von denen sich auch die klassische Erzählkunst im Film vielleicht auch was abschaut oder abschauen könnte?
Das wird sicher gemacht. Also das ist ja klar. Also ich meine, Künstler nehmen Strömungen auf, sind so auch zuvorderst eigentlich auch in diesen Strömungen. Ich war gerade gestern in einer Ausstellung in Aarau hier in der Schweiz und da war von einer Künstlerin ein Werk Vox Populi, die hat aufgerufen, das waren jetzt zwar nicht Videos, da waren es Fotos, die Leute sollen ihre Fotos aus dem Fotoalbum schicken und die hatten aus diesen Fotos, hat sie eine große Wand tapeziert mit diesen Fotos und so ein Kunstwerk gemacht, Vox Populi.
Ja, und das ist natürlich nur ein Beispiel von vielen, wie das digitale Storytelling auch die Kunst außerhalb des Netzes beeinflusst. Community Building in diesem Fall dank einer Fotowand in der Schweiz. Danke an Kurt Reinhardt der Zürcher Hochschule der Künste. Links zum Schweizer Projekt rund um verschiedene Fragestellungen zum Digital Storytelling finden Sie natürlich auch bei uns auf unserer Internetseite und die Adresse ist breitband.deradio.de.